Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 92. Wieder mit der vollen Hütte, heute wieder mit dabei die Alex.
Moje.
Der Marvin.
Hi.
Und der Jesus.
Hallo.
Ach ja, die Bayern, so ein gastfreundliches Völkchen, stellen extra Zelte auf, damit die Leute beim Warten nicht so lange im Kalten stehen müssen, oder wie war das?
Das war ja auch eine Aktion, ja, also sehr suspekt.
Also ich meine, man erwartet ja von einem Verein, der dieses komische Papier da unterschreibt, nicht viel. Und ich meine, wir haben uns ja jetzt keinen besonders tollen Ruf verschafft nach den Aktionen, die wir da im letzten Jahr so gerissen haben. Aber warum ausgerechnet bei so einem Spiel, wo nie irgendwas passiert ist, erhöhte Sicherheitskontrollen und Zelte aufstellen?
Hast du doch gesehen, es ist nichts passiert beim Spiel. Also hatten sie doch recht, das zu machen. Sie haben ja das Schlimmste verhindert.
Selbstverständlich. Sie haben ja auch bei den 40 Leuten, die sie kontrolliert haben, 22 Messer gefunden.
Was oder? Da alles passiert wäre.
Ja, 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 ja. Also, um Gottes Willen. Da hätten ja zig Millionen Radis in der Halbzeitpause geschält werden können, wenn die Leute ihr Messer behalten hätten. Also.
Es ist schon interessant, wie krass auch die Fehlberichterstattung eigentlich war. Also ich meine, man hat es ja jetzt auch heute gerade mitbekommen bei Twitter hauptsächlich, wo der Blog G, der Stefan, da was geschrieben hat und das die ganze Sache mal ein bisschen Licht bei der ganzen Sache mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, ja. Weil es wurde ja, glaube ich, war es nicht so, dass einfach eine Pressemitteilung von FC Bayern übernommen wurde und die ganzen anderen haben es halt alle so gedruckt. Gerade wie es darum ging, dass 22 Messer oder 20 Messer gefunden wurden. Und dann haben sich ja auch schon gerade, das ist mir bei Twitter aufgefallen, dann schon viele haben dann schon gesagt, ja, siehste, hier hat schon seine Gründe gehabt, warum wir das aufgestellt haben, die bösen Eintracht-Fans und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt...
Das hat mal keiner genau nachgefragt, bis auf den Stefan. Und dann kommt heraus, hups, die 20 Dinger sind gar nicht in den Zelten gefunden worden und voraussichtlich auch gar nicht im Stadion, sondern irgendwo draußen.
Ja, so. Vor allen Dingen, also definiere Messer, ne? Also ich meine, 20 Messer zu finden ist jetzt nicht so... die Gefahr, wie sich das vielleicht anhören könnte.
An jedem Nagelknipser ist ein Messer dran. Was meinst du, wie viele von den Menschen irgendwie Nagelknipser an ihrem Schlüsselbund dran haben werden wahrscheinlich?
Das ist ein Männerding, was ich bis heute nicht verstehe, diese Nagelknipser.
Das ist auch widerlich. Also will ich jetzt auch nicht weiter drüber reden. Tut mir leid. Ja, aber... naja, aber Jesus, fandst du auch ziemlich heftig, oder?
Ja, was soll ich zu dem Thema sagen? Es ist halt irgendwie wie nicht anders zu erwarten mit der Ankündigung. Heute fand ich es eigentlich ganz schön, dass der Stefan das ein bisschen irgendwie alles mal klargestellt hat. Und jetzt ganz platt sind eigentlich die Bayern einmal richtig blamiert worden. Also das muss man irgendwie schon mal sagen. Auch dann irgendwie diese peinliche zweite Pressemitteilung, glaube ich, oder aktualisierte oder was auch immer, finde ich, steht halt für sich. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was irgendwie so Sport 1 und wie sie alle heißen, was die da draus gemacht haben, im Zweifel irgendwie noch pro Bayern. Aber ja, das steht, glaube ich, für sich.
Also schon irgendwie sehr, alles sehr merkwürdig.
Genau, kann man Stefan nur dankbar sein, dass er wenigstens so weise war und da nochmal nachgehakt hat, gerade bei der Polizei und die ja dann auch selbst gesagt haben, dass die ganzen Dinge, die da gefunden wurden, dass das nicht übernormal war. Das war ganz normal, das ist halt passiert bei jedem anderen Bundesligaspiel auch und die Aufregung war eigentlich total umsonst. Und passiert ist ja eh nichts, aber wie ihr schon vorhin richtig gesagt habt, in den letzten Jahren, als es gegen die Bayern ging, das war nie ein Risikospiel, nie ein Problemspiel. Ja? Also insofern, naja, da haben sich die Bayern wohl ein bisschen zu sehr in die Hose gemacht. Beim Spiel hatte ich fast ähnlichen Eindruck, zumindest wo es gegen Ende hinging, als sie dann auf 2-0 halten gespielt haben. Aber gut, ich meine, waren vielleicht auch ein bisschen verunsichert aufgrund der Stärke der Eintracht, die ja eigentlich ziemlich gut gespielt hat, oder?
Also ich habe nur die ersten 45 Minuten gesehen, aber da war ich schon mehr als begeistert, was die da geleistet haben. Also da jetzt ordentlich gegenzuhalten, das hätte man jetzt so nicht erwartet. Also
ja, ich muss halt sagen, was mir halt sehr gut gefallen hat, war, dass wir haben eigentlich grundsätzlich gut gestanden. Der große Vorteil, den wir diesmal hatten, war, dass wir auch wirklich gut mitgespielt haben. Ich meine, wir haben schon öfter gegen die Bayern relativ gut ausgesehen. Aber was halt richtig von Vorteil war, war die Tatsache, dass wir offensiv wirklich einen gewissen Drang hatten. Und du hast auch gemerkt, und das muss ich auch sagen, das war auch beim Bayern-Spiel der Fall, auf beiden Seiten hat die Einstellung gestimmt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, in der Robben, irgendwie, keine Ahnung, da stand es schon 1-0, in der Mittellinie, hechtete er zum Ball und mit einem Seitfahrt hier wuchtete er den Ball wieder zurück aufs Spielfeld. Das war auch jetzt keine ganz ungefährliche Situation, hätte sich auch wehtun können. Also ich habe schon gemerkt, von beiden Mannschaften, die wollten an dem Samstag und die Eintracht hat wirklich, wirklich gut ausgesehen. Aber wie das halt so ist, man kann gut aussehen, aber wenn man die Dinger und die Chancen, die man hat, halt nicht macht, dann ist es halt doch blöd.
Ich meine, für die Bayern ist es natürlich auch eine ganz andere Motivation. Du hast unter der Woche 6-1 gegen hier den FC Lille da gespielt.
Ja.
Gehst voller Motivation da rein und denkst, naja, Eintracht steht zwar oben, aber Aufsteiger, mir ist an mir. Die Mama auf der linken Arschbacke fertig und dann hast du auf einmal einen, der dagegen hält. Da bist du schon so ein bisschen in der Ehre angekratzt.
Ich glaube, das war's auch. Also den Eindruck hatte ich im Spiel auch, dass sie da reingegangen sind und so eine leichte, ich nenne es mal laissez-faire-Attitüde Attitüde an den Tag gelegt haben und wirklich überrascht waren, dass wir tatsächlich versucht haben, das Spiel auf unsere Art zu machen. Ich meine, das siehst du halt auch daran, dass sie halt oft versucht haben, über die Konter zu kommen. Ja. Ansonsten, wir haben halt echt gut gestanden und was mir besonders gut gefallen hat, war auch unsere Defensivarbeit. Also klar, unsere Außenverteidiger stehen extrem hoch und die kamen immer zu spät. Aber es waren immer genügend Leute hinten mit drin. Es gab wenig Situationen, in denen die Bayern in der Überzahl waren. In so Situationen, wie zum Beispiel auch der Ribéry das Tor gemacht hat, da standen wir ungünstig. Das war aber eine Situation, wo es eigentlich genügend Leute da waren. Die waren schlecht aufgeteilt, aber genug waren da.
Kam die nicht sogar aus einem Eckball, den wir hatten und der nicht verwertet wurde?
War ein sofortiger Konter auf eine Ecke von uns.
Und wie Neuer das halt auch gut macht. Ich glaube, Neuer war auch der Initiator der ganzen Geschichte, der halt den Ball abschlägt, beziehungsweise ich glaube mit der Hand war das, abwirft und so weiter und so fort. Und da natürlich einen ganz guten Konter. Übrigens auch durch Javi Martinez, der mir an dem Spiel eigentlich auch recht gut gefallen hat, auch wenn er nicht so ganz offen noch nicht so ganz so offensiv ist, aber den Pass, den er geschlagen hat, war ja auch ganz gut, der dann zum 1-0 geführt hat. Das war dann ärgerlich. Ich meine, gerade halt auch, für mich hat es am meisten geärgert, eigentlich für Kevin Trapp, das ganze Spiel ein wunderbares Spiel gemacht hat und uns auch vor der Halbzeitpause eigentlich das ein oder andere Mal schon Pommes gerettet hat. Ich kann mich da an eine ganz Situation erinnern, wo Ribéry eigentlich schon eine richtig gute Chance hatte und Trapp nochmal den Fuß dazwischen hatte. Ja. Das waren so Situationen, da habe ich gemerkt, das ist gut, aber ich muss halt auch sagen, diesmal, und das ist der Unterschied zu den Spielen, die wir sonst gegen die Bayern hatten, wir waren qualitativ eine Stufe besser. Auch wenn wir jetzt verloren haben, aber wir waren qualitativ eine Stufe besser. Und wir haben zwar schon öfter mal einen Punkt in München mitgenommen, aber da waren wir eigentlich kacke und haben halt einfach einen Punkt ergaunert. Wenn ich zum Beispiel an die Sache denke, wo Nikolov einen grandiosen Tag hatte.
Also ich fand jetzt schon, dass die Bayern irgendwie, sagen wir mal, zwei Gänge unter ihr Maximalpotenzial gespielt haben. Also ich glaube schon, dass sie, ob das jetzt war, weil sie uns nicht ernst genommen haben oder was jetzt der Grund war, keine Ahnung, aber also sie haben schon irgendwie jetzt nicht das volle Potenzial ausgespielt und dadurch konnten wir mithalten. Was halt unglücklich war, ist tatsächlich, dass, wie ihr eben auch schon gesagt habt, halt ein Fehler oder ein nicht so gut verteidigter Konter, weil kurz vor dem Pass raus von Alaba, der glaube ich den Ball irgendwie nach dem Abschlag relativ weit nach vorne gebracht hat, der, ich glaube, Schwegler war es, einfach zu früh los und lässt sich dadurch einfach ausspielen und fehlt dann in der Mitte, um den Raum eng zu machen. Das heißt, es war irgendwie, wenn du so willst, wieder ein individueller Fehler, der da dann dazu geführt hat, dass die Bayern dann einfach...
Weiß ich noch nicht mal, ob das der Fehler war, weil im Prinzip hat der Jung ja noch mit auf Abseits gespielt und war dadurch auch wieder... ein Ticken zu spät. Also du siehst ja, dass er beim Pass von Martinez auf den Ribéry auch nochmal sich in den Ball reinwirft. Er hätte aber viel früher zurück sein können, weil er nicht versucht hätte, auf Abseits zu spielen.
Ja, aber da war es schon viel zu spät. Also sprich, in dem Moment, wo der Martinez den Ball hatte, war ja die Situation schon gelaufen. Es gab davor noch irgendwie, bevor der Ball auf Martinez kam, gab es eine Situation, da hätte der Schwegler länger nebendran laufen müssen und irgendwie gucken müssen, dass er irgendwie Alaba besser bedrängen kann. Aber okay, was ist halt irgendwie, das war die unglückliche Situation. Was ich persönlich gut fand, auch in der ersten Halbzeit und auch in Teilen der zweiten, war, du hast es eben genannt, Abseitsstellen. Ich finde, wir haben sehr oft die Bayern ins Abseits laufen laufen lassen. Und ja, da muss ich sagen, war die Innenverteidigung wirklich stark. Also auch irgendwie ein Demidov, der ja jetzt nicht der Schnellste ist und auch vielleicht nicht so unbedingt der Gedankenschnellste, der hat das aber, glaube ich, ganz gut im Griff gehabt. Und für unsere oftmals echt kritisierte Innenverteidigung, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, weil so oft wie die Bayern zu Recht im Abseits standen, das war schon wirklich gut gemacht.
Ist vielleicht sogar die größte Vorwärtsentwicklung, wenn wir eigentlich jetzt Resümee ziehen, unter den letzten Wochen, weil unter den letzten Wochen hat uns die Abwehr ja nie gefallen, wenn wir darüber mal nachdenken, wie das vor einer Woche oder vor anderthalb jetzt in Fürth war. Da war die Abwehr ganz, ganz grausam. Und das haben die Eintracht-Spieler wirklich viel besser gemacht gegen den FC Bayern München, nominell eigentlich stärker besetzt. Aber auch in Demidov, ich habe jetzt gerade hier mal geguckt, der hat bei Kicker eine 4,5 bekommen. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Für mich hat er ein ordentliches Spiel gemacht. Okay, er hat den vermeintlichen Elfmeter verschuldet, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber an sich war das eine defensive Leistung, die mir wirklich ordentlich gefallen hat. Gut, wir hatten sogar offensive Aktionen, wenn ich an die ein oder andere Chance denke, die Meier hatte, die ein Anderson, das Ding hätte auch drin sein können. Ja. Oder davor noch Matt Moore, den Ball von Meier noch leicht mit dem Kopf touchiert, hätte das mehr gemacht, wäre der Neue auch abgelenkt worden. Also wir hatten bestimmt 3-4 gute Torszenen.
Also die beste oder die klasse Szene hatte, oder die am leichtfertigsten vergebene Szene, die hat meiner Meinung nach der Aigner gehabt. Der Kopfball vom Anderson zum Beispiel, der war gut gemacht, der ist halt gegen die Latte gegangen. Das ist Pech. Genau. Aber was der Aigner da gemacht hat, also der hätte ja nur einen 10 Zentimeter hochspringen müssen. Dann wäre er über dem Ball gewesen und hätten nach unten reinkopfen können. Aber also den Kopfball, den er da geschlagen hat, also so gehen normalerweise Frauen zum Kopfball.
Der war halt auch völlig frei eigentlich, ne?
Ja.
Also das war wirklich eine leichtfertig vergebene Chance. Alles andere war halt auch ein bisschen Pech dabei. Teilweise waren die Chancen auch nicht so gut. Also wie zum Beispiel diesen Flugkopfball vom Rode. Ja, so Dinger, die macht man, wenn man einen Sahnetag hat und wenn man eh Glück hat, aber das ist keine hundertprozentige. Aber das vom Aigner, das war Leichtsinn.
Aber ansonsten, wie der Jesus ja auch bei uns auf der Homepage vom Eintracht Podcast geschrieben hat, zwar eine Niederlage, aber mit Ehre aus der Affäre gezogen, kann man sagen, ne?
Ja.
Definitiv, also da hättest du wesentlich schlechter aussehen können. Also von der Leistung her passt es. Es ist halt ärgerlich, dass das Ergebnis am Ende nicht gepasst hat, aber ich glaube, das ist auch so ein Ergebnis, was man, wo man sich von Anfang an mit angefreundet hat, und so waren ja auch so ein bisschen unsere Wetten in der Richtung, dass es nicht ganz so einfach wird.
Ich bin jetzt eigentlich schon so ruhig, normalerweise bin ich nach Niederlagen nicht so relaxed, weil gegen die Bayern kannst du dich damit besser mit abfinden. Aber ich meine, legen wir doch mal noch den Finger in die Wunde. Ich meine, wir haben in der zweiten Halbzeit für mich wirklich versucht, auch noch ein Tor zu schießen. Also wir haben versucht, noch einen Ausgleich zu erzielen. Und da finde ich, muss man jetzt noch mal kurz über den Elfmeter sprechen, weil das war doch eigentlich ein Geschenk.
Also ich fand, der Elfmeter war kein Geschenk, sondern es war eine Unverschämtheit. Da war ich richtig, richtig angepisst, einfach weil die Situation, das war einfach komplett grenzwertig. Also ich musste es irgendwie fünfmal sehen, und dann kann man irgendwo rein interpretieren, dass irgendwie Demidov ja seinen Arm oben hat und leicht, also ganz leicht das Trikot vom Schweini irgendwie da berührt. Und so wie der dann hinsagt, also für mich wäre das eigentlich eine gelbe Karte wegen Schwalbe. Von daher, da war ich richtig angepisst, und ich fand es auch irgendwie unverschämt, dass dann im Doppelpass oder wo es war, dass dann irgendwie hieß, so ja, es spricht jetzt irgendwie für einen Schweini, der seinem Nachgang zum Spiel gesagt hat, ja, man muss ihn nicht geben und all so ein Quatsch. Also es hätte für ihn gesprochen, wenn er in der Situation die Eier gehabt hätte, zu sagen, ja, sorry, ich bin ausgerutscht und fertig.
Nee, wir hatten ja gefordert. Der hat ja unten auf dem Boden gesessen, genau. Und das erste war der Blick zum Schiedsrichter, ja. Die Hände in die Höhe gerissen, und es war ja auch kein Elfmeter, den der Schiedsrichter sofort gegeben hat. Weißt du, also normalerweise, wenn du ein krasses Foul siehst, dann geht sofort die Pfeife, und hier hast du wirklich gesehen, Hand geht an den Oberkörper, Schweini fällt, 3, 2, 1, okay, ich pfeife. Also da war eine Überlegung dabei und von daher habe ich es halt auch nicht nachvollziehen können. Im Doppelpass gab es auch nochmal die Erklärung dazu, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendjemand wollte den Schiedsrichter in Schutz nehmen und hat dann gemeint, naja, er hat hinter ihm gestanden, er sieht, dass die Hand ihn da berührt und dann siehst du ja nicht direkt, ob es jetzt eine feste Berührung oder eine leichte Berührung war, also was ein Bullshit, natürlich siehst du das. Du siehst doch, ob du jemanden die Hand dagegen haust und die Berührung fest ist, das siehst du auch an der Reaktion vom Oberkörper. Ja. Und im Schweinsteiger, sein Oberkörper hat sich nämlich im Gegensatz zu seinem Unterkörper keinen Millimeter bewegt.
Mhm. Ja. Also für mich, ich muss halt sagen, ich fand, es war eine Frechheit. Das hat uns halt auch komplett aus dem Spiel herausgenommen, weil wir hatten eigentlich, und das je länger es 1-0 stand, das war auch für uns eigentlich okay, weil wir wissen, wie es ist. Gegen Stuttgart haben wir auch das 1-1 erzielt und dann ist Stuttgart nochmal richtig aufgekommen. Aber hätte es jetzt, ich meine, hätte Fahrradkette, das ist wieder beim Fußball, da reden wir wieder rein theoretisch, das macht ja auch keinen Sinn. Aber für mich war das halt ärgerlich, weil wir waren eigentlich so ein bisschen am Drücker, vielleicht hätten wir nochmal einen guten Shot gehabt. Und der wurde uns halt damit verwehrt. Dass natürlich dann Alaba das 2-0 diesen Elfmeter ganz klar verwandelt, spricht übrigens auch für ihn, für mich ein Wahnsinnsspieler. Er ist noch so jung und viel kompletter als fast schon Schweinsteiger, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Schweinsteiger hat öfter mal, keine Ahnung, die Hose voll, ja, aber der Alaba ist da ziemlich abgekühlt. Gut, okay, aber es ist halt ärgerlich, weil das hätten wir eigentlich nicht verdient gehabt. Mit ein bisschen Glück sieht diese ganze Sache auch ganz anders aus, aber was willst du da machen?
Wo wir aber gerade eben bei Elfmeter und gelbe Karte und so waren, die Schwalbe vom Inui, also das war ja auch mehr als unnötig, oder?
Also ja. Vorhin, als irgendwie der Marvin das Ganze positiv angebracht hat, da habe ich mir kurz überlegt, naja, da wo viel Licht war, da war aber auch wieder viel Schatten und wenn wir jetzt wirklich nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, also das war eine Situation, hat mich auch tierisch aufgeregt. Wie gesagt, Inui habe ich die letzten Wochen ein bisschen auf dem Kieker, weil ich einfach finde, dass er zu wenig bringt und das, was er jetzt halt diesmal gebracht hat, da die Schwalbe dort, das war auch einfach nur peinlich. Zweiter Totalausfall, fast wieder Aigner, also einmal die Szene. Dann persönlich fand ich es eigentlich ganz cool, dass er irgendwie den Lahm mal weggeräumt hat, einfach nur so aus Prinzip.
Ja, das ist auch geil. Ja.
Also ganz ehrlich, was ich da gut fand, war, das war irgendwie die, keine Ahnung, erst innerhalb der ersten 5 Minuten oder so, das war einfach so ein klares Statement, so ist mir doch egal, ob hier irgendwie der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft spielt oder sonst wer, hier geht's heute zur Sache. Leider ist er dann komplett irgendwie, hat er sich komplett versteckt und das war dann wieder blöd. Also grundsätzlich so diese Haltung in so ein Spiel, einfach in der Allianz Arena, da mal so zu sagen, so jetzt sind wir hier, das hätte ich ziemlich cool gefunden.
Also aber eigentlich waren beide Situationen von der Grundidee gar nicht so verkehrt, ne? Also ich meine, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, man muss auch mal, wenn es kacke läuft, im Strafraum sich fallen lassen, um auch mal an den Elfer zu kommen. Das musst du aber nicht in der 20. Minute machen, wo es eigentlich gut läuft und es 0-0 steht.
Genau.
Und vor allen Dingen, also wenn du es machst, dann halt auch ein bisschen professioneller und nicht so dilettantisch. Also da war ja noch nicht mal der Hauch einer Berührung, der ist einfach nur abgehoben.
Das
und beim Aigner halt genau dasselbe. Haben. Also auch da finde ich es gut, dass man mit ein bisschen Biss mal reingeht und auch mal vielleicht durch einen Foul spielt, zeigt, dass wir null Respekt haben, aber auch da einfach overdone. Also das kann man anders machen. Das war schon hart an der Grenze der gelben Karte. Da sind beide einfach übers Ziel hinausgeschossen für das wenige an Leistung, was sie gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz so vom Grundding eigentlich gut, aber wenn, dann bitte richtig machen.
Ja, Alex, schließe ich mich dir an. Die Aktion vom Aigner, die war hart, fand ich aber irgendwie gar nicht so dramatisch. Mir hat es grundsätzlich eigentlich erstmal voll gut gefallen, als ich das gesehen habe. Weil manchmal ist zu viel Respekt. Und dann merkst du einfach auch, ja, da wird zu wenig dran gegangen. Und das ist auch oft gegen die Bayern so. Und genau so muss es halt mal nicht sein. Jetzt, und deswegen fand ich es okay, dass er da mal reingegangen hat. Natürlich war die Aktion zu heftig. Aber an sich, weißt du, der Alibi-Kicker Lahm, der macht auch seit Jahren nichts mehr Gescheites. Ja? Dann kann man ihn auch mal ein bisschen aufwecken. Und vielleicht war das auch die Aktion oder die Intuition von Aigner, ihn da jetzt endlich mal ein bisschen aufzurütteln, und zumindest mich hat es auf jeden Fall beflügelt. Ich war danach, danach habe ich erstmal richtig zugeschaut. Das ist halt im Endeffekt gerade auch mit Inui, dass der sich da halt fallen lassen, das war ein bisschen ärgerlich, das war auch total dämlich. Aber Alex, wie du gesagt hast, ich war ja auch die treibende Kraft, die in den letzten Wochen immer gesagt hat, dass man mal ein bisschen dreckiger sein muss und dass man da vielleicht das eine oder andere auch mal schinden muss. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt grundsätzlich verkehrt war.
Nee, dass du so eine Aktion mal bringen musst, ja, aber da gebe ich halt der Alex auch recht, die muss dann halt schon ein bisschen cleverer dann laufen.
Ja, die Cleverness ist halt komplett...
So völlig plump.
Und es sollte halt in dem Fall von Inui wenigstens einen Gegnerkontakt geben.
Ja, oder ich muss vielleicht auch mal gucken, dass der Schiedsrichter nicht einfach nur 2 Meter dahinter steht und gerade wunderbar drauf guckt und sieht, dass da nichts passiert.
Genau, ja.
Ja.
Also, wir schicken ihn ins Bootcamp der italienischen Nationalmannschaft für die nächste EM oder WM.
Dann liegt er ja nur noch am Boden und hält sich die Hoden.
Am Boden hält sich die Hoden?
Ja.
Du altes Reimemonster, ey.
Ja, Entschuldigung, der musste raus.
Ja, ich merke schon, du hast dir ein bisschen was vorgeschrieben für heute.
Ja, ich habe mir hier so ein kleines Skript gemacht.
Bringen Sie die folgenden Wörter heute im Podcast unter. Ja, genau. Wort 1, Hodencheck.
Genau. Wort 2 nennt sich Aufstellungswette. Wir hatten letzte Woche gewettet, dass, wie das so mit der Aufstellung ist. Marvin und ich haben gesagt, auf keinen Fall spielen wir so, wie in dem Spiel davor. Ihr zwei habt behauptet, passiert nichts, wird genauso gespielt wie bisher. Zumindest dem Ocean hat er die Pause ja gegönnt.
Ihr alten Fußballexperten.
Ja.
Ja.
Marvin hatte ja auch schon angedeutet, so spanisches System.
Also irgendwie ist der Empfang gerade so schlecht.
Ihr wollt euch doch.
Ich glaube, deine Technik funktioniert gerade nicht.
Meine Technik funktioniert immer.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Konzept wieder ganz gut mit Matmo. Mir hat das gut gefallen. Also er war auch agil, du hast ihn gesehen, er war für mich präsenter als Ocean in den letzten Spielen.
Ja.
Und wie gesagt, er war auch derjenige, der wirklich auch noch ein bisschen Gefahr gebracht hat, auch wenn, weil er immer irgendwie mal mit dem Fuß dabei war oder mit dem Kopf und so. Dass er sowas mal in eine entscheidende Richtung verfälscht und dass er dann reingeht, der normalerweise nicht reingehen würde. Ich glaube, da ist Matmo wirklich derjenige, der besser war als eine Ocean. Der Ocean kam ja dann irgendwann rein. Ich glaube auch für Inui. Also ganz ehrlich, Ocean war da und war wieder weg. Also ich habe den da nicht mehr gesehen.
Ja, diesen Wechsel habe ich auch nicht verstanden.
Beste Szene überhaupt war erster Ballkontakt Handspiel nach, keine Ahnung, 30 Minuten, wo er schon drin war.
Ja, das stimmt.
Also das ist mir von Auftritt Ocean in Erinnerung geblieben und ansonsten auch wieder kompletter Totalausfall.
Ja, das ist schon bedauerlich, das tut mir leid für ihn. Aber so kommt er bei uns auch auf keinen grünen Zweig mehr, ne? Also ich meine, das ist absolut auch nicht Bundesliga-tauglich. Und wie gesagt, da ist selbst Matmo läuft ihm den Rang ab. Und wenn du dir überlegst, dass Matmo ein Spieler ist, der normalerweise nicht komplett auf der ursprünglichen Stürmerposition beheimatet ist, dann ist schon krass. Nun ja. Aber sonst wurde eigentlich an sich relativ wenig gewechselt. Fand's schade, dass Lanik eigentlich erst so spät kam. Da hätten wir auch mal früher was machen können. Aber dummerweise ist es halt auch so, dass unsere Freistöße diesmal nicht so gut waren. Ne? Also Freistöße.
Auch unsere Ecken waren ein Krampf.
Ja.
Das waren alles Benny Köhler Gedächtnisecken. Alles schön immer vorne auf den ersten Pfosten. Ja.
Das war schon nicht so wirklich gut. Aber gut, Spiel ist rum. Jetzt gegen die Bayern zu verlieren, ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Ich nehme trotzdem eher was Positives mit und stelle nochmal Kevin Trapp heraus, ja. Ich alter Fanboy.
Das hat wie so oft, ja.
Das hat, ja, aber es ist überdurchschnittlich.
Ja.
Ein Kevin Trapp du merkst bei Kevin Trapp, dass er nicht der gewöhnliche Eintracht-Bundesliga-Torwart ist, sondern dass da wirklich viel mehr Potenzial dahinter ist. Das hat er jetzt gegen die Bayern bewiesen, hat aber auch schon gegen andere bewiesen, die nicht so prominent waren. Und wenn er diesen Weg auch mal auf längere Sicht weitergeht, dann denke ich, führt sein Weg auch irgendwie nach oben. Dass er dummerweise in der Nation für eine Nation spielt, die lauter gute Torhüter hat, das ist halt natürlich das Pech. Sorgt aber für zusätzlichen Zweikampf. Aber auch so von seiner Einstellung her gefällt er mir immer wieder gut. Kann gern gegen Augsburg auch so sein.
Ja, also ich meine, wir haben ihn ja bislang in jedem Spiel gelobt. In jedem Spiel auch meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Also was der leistet, ist echt sehr bemerkenswert und kann man wirklich froh sein, dass wir damals da den Griff gemacht haben. Also da hätte es auch wesentlich anders da aussehen können bei den Verpflichtungen.
Ja.
ja, sieht ja bei den ein oder anderen Verpflichtungen anders aus, ne? Also ich meine, Ocean ist ja jetzt nicht so der Glücksgriff.
Den kannst du eigentlich vollkommen abschreiben. Also, dass der sich nochmal in irgendeiner Art und Weise hier in Frankfurt zurechtfindet, da glaube ich nicht mehr dran.
Ja, es ist schade, weil eigentlich denke ich schon, dass er mehr Potenzial hatte. Gut, andererseits musst du auch sagen, der ist jetzt auch schon 31. Das wusste man alles vorher. Ja, ich meine, wenn du es runterbrichst, kannst du sagen, okay, wir haben wenigstens einem direkten Konkurrenten den Stürmer weggenommen. Okay, so wie das die Bayern früher mal machen oder vielleicht auch heute noch machen, dass sie einfach andere gute Spieler wegkaufen, nur damit die Konkurrenz sie nicht bekommt. Aber für eine Mannschaft...
Dafür ist es ein bisschen sehr teuer, oder?
Ja, genau, würde ich auch gerade sagen. Also als FC Bayern kannst du dir das erlauben mit irgendwie gefühlt 2 Milliarden auf der hohen Kante, aber so gut geht es uns dann da halt auch nicht.
Ja, das ist es halt. Und deswegen, ich meine, im Winter muss eigentlich was Neues her, oder wie seht ihr das?
Ja, oder was Altes weg.
Alex? Ja, die Frage ist halt, ob was Neues kommt, wenn nichts Altes wegkommt.
Das ist genau die Sache.
Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, wenn du einen Ocean hast, der aber spielerisch nicht passt, der keine Tore bringt, etc., warum nicht wieder weg?
Ja, wohin?
Ja, also, ja wohin ist halt die Frage.
Ist ja kein Wunschkonzert, ja. Also du hast ja immer den Punkt, ein Spieler ist nur so viel wert, wie halt für ihn bezahlt wird. Naja, der macht jetzt nicht gerade Werbung für sich und die Konstellation wird, glaube ich, sehr, sehr selten so sein, dass irgendeiner hingehen wird und sagen wird, jo, wir wollen den unbedingt haben, sondern wenn, dann kannst du den irgendwie verleihen oder so und musst dabei irgendwie die Hälfte des Gehalts zahlen oder sonst was. Also das ist, glaube ich, eine schwierige Kiste.
Eigentlich musst du darauf hoffen, dass er sich wieder durchsetzt, sonst hast du einen Fall, der ähnlich wie bei Friend momentan ist. Dann sitzt ja nämlich ein alter Knacker auf der Tasche und du musst Geld weggeben für jemanden, der eigentlich keine Leistung auf den Platz bringt. Also eigentlich wäre es ihm zu wünschen, und ich meine, er ist ja auch ein sehr sympathisches Kerlchen, ja, der Ocean. Ist auch immer beim Training, hat er immer ein Lachen auf den Lippen, gut, in letzter Zeit vielleicht ein bisschen verbissen, aber er ist ja kein Unsympath, will ich mal meinen. Ja. Es wäre ihm zu gönnen, aber irgendwie hat man momentan das Gefühl, dass es einfach nicht mehr klickt. Ich denke schon, dass Hübner auch momentan sich schon umguckt und den einen oder anderen potenziellen Stürmer schon sichtet, aber wir sind halt die Eintracht, da sind die finanziellen Mittel halt relativ begrenzt. Ne?
Ja.
Also einer ist ja aktuell so ein bisschen im Gespräch von Danzig aus Polen, Traoré. Habt ihr gelesen?
Nein.
Ja, ich hab's schon mal gehört, ja. Und?
Ja, an dem ist die Eintracht wohl momentan dran, passt auch so ein bisschen ins Profil. Ist ein Spieler, der eigentlich ja so ein bisschen Matmur-mäßig ist. Gelernter Linksaußen.
Ja.
Spielt momentan aber auf einer Mittelstürmerposition, wird so ein bisschen verglichen vom Spielstil her mit Reus. Also ist halt auch ein sehr offensiver, dem wird momentan aber noch nachgesagt, was ich so gelesen habe, dass er in seiner Defensivarbeit ein bisschen nachlässig ist, aber ich sag mal, das ist ja nichts, was man antrainieren kann. Ich habe mir heute mal ein bisschen was zu ihm angeguckt, habe mir mal ein paar Tore, Spielzüge angeguckt. Also ich sag mal, dem YouTube-Scouting nach zu urteilen, ist es gar nicht so schlecht, das könnte passen. Da ist ein polnischer Fan, der hat in irgendeinem Blog habe ich einen ellenlangen Beitrag von ihm gelesen, wo er den Spieler so ein bisschen beschreibt. Ist eine Option, spielt sich im Moment immer mehr in Mittelpunkt und ins Blickfeld auch von internationalen Vereinen. Also jetzt nichts Großartiges, ist halt auch wieder hier, keine Ahnung, Russland, China und sonst irgendwas. Und hat momentan von seinem Heimatverein, wie gesagt, Danzig spielt er gerade, ein Vertragsangebot bekommen, wo es wohl um 300.000 Euro Jahresgehalt geht. Und das ist schon ein Upgrade zu dem, was er jetzt hat. Das heißt, er wird nicht allzu viel fordern, hat noch Vertrag bis zum 31.12. dieses Jahres, wäre dann ablösefrei zu haben. Könnte was sein.
Okay. Naja, man muss halt aber auch mal ganz ehrlich sagen, die polnische Liga ist, also liebe polnische Zuhörer, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber ziemlich zum Kotzen. Ja, also ist wirklich, ich habe mir mal ein paar Spiele auch mal angeguckt, ich glaube letztens irgendwann mal ein Pokalspiel. Da ist ganz schön der Rumpelfußball, und wenn ich sehe, wer da in der ersten Mannschaft spielt, von einigen Vereinen, die in Deutschland noch nicht mal bei einem ambitionierten Drittligisten angekommen sind, da schlackert man schon mit den Ohren. Man sieht ja auch immer, dass im internationalen Vergleich die Mannschaften komplett abfallen. Selbst der Meister ist ja jetzt, glaube ich, recht früh da wieder. Das war Bei welcher war das? Ja, wie gesagt, der Meister ist auch dieses Jahr ganz früh ausgeschieden. Also das, ich bin mir nicht sicher, ob das alles so sinnvoll ist oder ob wir da nicht einfach nur jemanden holen, der in der schwachen Liga ganz gut aussieht, aber in der Bundesliga, wo er dann potenziell eigentlich auch gleich klicken muss, ob er das so gut adaptieren kann. Da habe ich so meine Zweifel. Aber gut, du, Alex, du hast gesagt, teuer wäre er nicht. Vielleicht muss man es halt.
Also wie gesagt, ist ablösefrei. Der hat keine Gehaltsvorstellungen, die fernab von gut und böse sind. Und ja, ganz im Ernst, wir haben in diesem Jahr keinen einzigen Spieler geholt, bei dem wir uns sicher sein konnten, dass er einschlägt. Ich sag mal,
richtig.
Ausnahme vom Trapp. Also der Trapp war schon eine sehr solide Verpflichtung. Alles andere war experimentell. Und in die aktuelle Mannschaft passt auch jetzt kein, wenn man sich das so im Nachhinein anguckt, ich war halt immer ein Verfechter von der Verpflichtung von Helmes, dass man da nochmal nachsetzt. Und wenn Helmes nicht geht, dann vielleicht Lakic, der auch in Wolfsburg keine Rolle mehr spielt. Aber wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, passt nicht mehr.
Nee, das, die Sache
kannst
ist
du eigentlich nicht mehr, kannst du in so ein Team nicht mehr reintun. Und, ach, und so doch, jemanden...
Ich denke nur, Helmes würde schon passen. Aber ein Helmes wird jetzt nie wechseln, weil einfach die Tatsache so ist, dass mittlerweile Wolfsburg die ganzen Problemtrainer weggesondert hat. Und jetzt haben wir, egal wer da spielt, ob der, wer da trainiert, und Lorenz Köstner, der, mit dem kommen die Spieler gut klar, und wenn ein anderer kommt, dann funktioniert das mit Sicherheit auch. Also der Problem bei Magath ist ja jetzt bei Wolfsburg weg. Und ich denke nicht, dass da Helmes dann finanzielle Einbußen noch eingehen wird und dann bei der Eintracht spielt. Ne?
Also Helm ist auch unrealistisch. Was ich nochmal ganz spannend fand, irgendwie parallel, der Kollege Traoré ist gerade verletzt. Ist irgendwie was Ernsteres?
Leistungsprobleme.
Okay, weil das ist natürlich aber auch wieder so ein Thema.
Die sind wohl auch schon wieder durch, okay. Weil der wohl letzte Woche gespielt hat.
Naja. Und was aber amüsant ist, sein Berater kommt aus Oberursel und ist übrigens der gleiche Berater wie der vom Sebi Jung. Also von daher wahrscheinlich war irgendwie das Scouting-Video wurde dann wahrscheinlich persönlich an die Mörfelder Landstraße gebracht.
Ha. Hm. Na ja, gut. Aber gut, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Schauen wir mal, was da passiert. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut. Und ich bin mir sicher, dass Hübner den einen oder anderen da schon beobachtet hat. Und wenn der Berater dann auch noch der gleiche ist, gut, vielleicht kommen die dann auch ganz gut klar. Vielleicht hat Hübner da auch bessere Chancen, ihn an den Land zu ziehen. Ne? Weil ich habe ja gehört, wir sind ja nicht der einzige Verein, der potenzielles Interesse an ihm hat. Da sind ja auch Hoffenheim ist dran und Freiburg ja auch. Ne? Also, muss mal schauen.
Ja gut, aber ich sag mal, momentan, wenn du die Wahl hast, wenn dein Ziel ist, Bundesliga zu spielen, dann suchst du dir momentan nicht Freiburg oder Hoffenheim aus. Also da haben wir ganz
unwahrscheinlich.
Ja. Momentan schon, richtig.
Und gerade das mit dem Sebi Jung, dass die beim gleichen Berater sind, das wusste ich gar nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das könnte natürlich jetzt auch so ein Package geben, ne? Hier, unterschreib mal da, dafür nehme ich dir den noch mit ab. Wie gesagt, ablösefrei, kostet uns nichts. Das heißt, das kriegt der Hübner auch beim Vorstand durch. Schmales Gehalt, da kannst du nicht viel verkehrt machen und irgendwas müssen wir machen. Und wir müssen halt auch damit rechnen, dass wir es nicht schaffen, im Winter irgendwen abzugeben. Nee, weil ich meine, außer Friend stehen nicht viele auf der Liste.
Das ist ja echt sehr ärgerlich, aber wenn wir ganz ehrlich sind, geht da mit Friend auch nichts. Und nee. und auch in Kittel, das muss ich sagen, das war so eine positive Sache der letzten Woche. Der hat ja gesagt, der will sich auf jeden Fall durchsetzen, will nicht wechseln.
Ja, was will er sagen? Aber, also ja, zwei Wochen vorher sagt der Fee, wir verleihen ihn auf keinen Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kittel von sich aus gesagt hat, nee, ich will nicht.
Ja gut, wenn du das meinst, ich sehe es halt anders. Ich denke, also interpretiere das halt positiv und sage halt, dass er hier einen gewissen Kampfgeist an den Tag legt, um sich durchsetzen will. Das sehe ich halt einfach mal positiv. Und wenn er das auch dann auf dem Trainingsplatz oder so bestätigt, dann werde ich das mal
sagen, lass mal am Donnerstag beobachten.
Ja.
Ob man da irgendwas beurteilen kann mit zeigt nochmal ein bisschen mehr Biss, hat nochmal eine Schippe draufgelegt oder will jetzt tatsächlich nochmal Gas geben.
Ja, schauen wir mal.
Genau. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Sebastian Jung sind, dann dürfen wir da ja jetzt auch Nationalspieler zusagen. Zumindest.
Wir werden Weltmeister.
Ja, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber.
Aber die Wahrscheinlichkeit steigt.
Mit ja, einem das ist richtig.
Team.
Das ist also, richtig.
Ich habe sozusagen mit meiner spanischen Seite fast schon so einen Angstschweiß den Rücken runterlaufen lassen. Also so einen leichten, als hätte irgendwo ein Fluch stattgefunden. Ne? Irgendwie sowas.
Mit Recht, mein Lieber, mit Recht.
Ja. Spanien, also, nehmt euch in Acht.
Nee, aber es ist auch wirklich eine feine Angelegenheit. Ich hätte jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass Jung nominiert wird. Eigentlich hätte ich eher auf Rode getippt.
Ja, ich auch.
Macht aber aufgrund des Außenverteidigermangels in der Nationalmannschaft durchaus Sinn. Und ich muss halt sagen...
Der Jogi hat uns alle überrascht.
Ich war halt auch wirklich, ich fand's geil. Es war eine geile Aktion und ich freue mich, ich hoffe, egal, nur für 5 Minuten oder so, was auch immer, wenn er eingewechselt wird, dann gibt's von mir Standing Ovations, da freue ich mich wie ein kleiner Horst. Übrigens war Horst Held ja auch der letzte deutsche Nationalspieler im Eintracht-Trikot. Jetzt habe ich aber hier eine Überleitung gefunden, da guckst du mal. Meine Güte.
Ich dachte Bernd Schneider.
Nee, es war Horst Held, ja. Ich habe auch gedacht Bernd Schneider, weil der mir auch eine bessere Erinnerung war, aber es war anscheinend unser wenig beachteter Horst Held, ja, der mittlerweile eher durch seine Manager-Tätigkeit für Furore sorgt. Aber ich freue mich, Sebastian Jung hat sich auch irgendwo verdient, muss auch ganz ehrlich sagen, hat ja im Vergleich zu Sebastian Rode auch mehr Bundesligaspiele gemacht, ja. Ist ja schon länger auf dieser Position, auch war ja schon in unserer Abstiegssaison eigentlich auf der rechten Verteidigerseite gesetzt. Insofern freut es mich.
Ja, freut mich auch. Vor allen Dingen, das ist halt eine auch so ein bisschen richtungsweisend jetzt für einen Rode, auch wenn er nicht selber nominiert wurde. Es zeigt halt trotzdem, und das ist ja auch das, was der Hübner sofort im Interview gesagt hat, es zeigt halt, dass man nicht den Verein einwechseln muss, sondern dass man es auch schaffen kann, bei der Eintracht Nationalspieler zu werden.
Ja.
Und klar freue ich mich wie ein Schneekönig. Das Spiel am Mittwoch hätte ich mir mit Sicherheit nicht angeguckt,
genau,
denn jetzt nicht die Nominierung vom Jung gewesen wäre. Aber am meisten freut mich einfach das Signal, was nach intern auch zur Mannschaft gesendet wird, mit ihr könnt hier bleiben, ihr könnt euch hier entwickeln und ihr schafft es auch hier international zu spielen. Wir können euch zwar keinen Champions League versprechen, aber international zu spielen habt ihr selbst in der Hand. Schaut euch den Sebastian an. Und das ist halt, also die Message dahinter ist eigentlich das Geilste dabei.
Naja, da würde ich gern sagen, schauen wir mal. Also das ist jetzt ein Spiel, wenn der Junge morgen spielt, Freundschaftsspiel, dann kann er immer noch Jones-mäßig, keine Ahnung, für die Staaten oder für Kroatien oder keine Ahnung wen spielen. Also von daher... Ja, das Signal sehe ich auch so grundsätzlich, aber es ist jetzt irgendwie ein Muster ohne viel Wert. Ich fände es cooler, wenn er tatsächlich mal zum Qualifikationsspiel eingeladen wird.
Gibt's ja auch genügend dusselige Partien wie gegen, was weiß ich, ich will jetzt keinen Start jetzt hier, tut mir leid, wenn ihr jetzt alle zuhört und jetzt traurig seid, dass ich jetzt irgendwie Kasachstan oder Aserbaidschan irgendwie dusselig genannt habe. Aber das sind ja auch Spiele, die eigentlich gegen potenziell unterklassige Gegner gehen, wo du ohne Probleme auch mal vielleicht auf der rechten oder linken Verteidigerseite mal was probieren kannst. Gerade, wenn wir doch ehrlich sind, die Außen bei der deutschen Nationalmannschaft sowieso nicht gerade mit viel Glück gesegnet. Selbst ein Lahm fällt ja momentan qualitativ deutlich ab und was wir sonst da rumtouren haben, naja, das bekleckert sich ja alles nicht mit Ruhm.
Ja.
Das ist halt genau der Punkt. Also er hat auch die größten Chancen, weil die Konkurrenz für ihn am geringsten ist. Und ich sag mal, auf der rechten Position hat er es halt schwer, weil der Lahm da ist. Aber auf links, wenn der Schmelzer mal ausfällt, den ich momentan wirklich eine Alternative auf links sehe, dann kannst du eigentlich nur noch irgendeine Aktion bringen, wo du sagst, Lahm auf links und rechts hast du wenigstens jemanden. Weil die einzige Alternative, die der Löw immer wieder bringt auf links, ist halt ein Bartstuber. Der ist schon ein schlechter Innenverteidiger, ganz zu schweigen davon, was er auf der linken Außenposition macht. Falscher Verein, falsches Thema.
Ja, aber ich stimme dir ja vollkommen zu. Also ich denke, gut, vielleicht hat er jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht kann er sich vielleicht in einer Halbzeit zumindest irgendwie mal zeigen. Ich gehe eher nicht davon aus, dass er großartig eine Rolle spielt bei dem Spiel am Mittwoch. Aber vielleicht straft mich Jogi Löw da ja mal wieder Lügen. Ja, ich habe ja am Freitag bin ich ja schon fuchsteufelswild geworden, als ich festgestellt habe, dass er zwar ein Neustädter nominiert wurde, der es sich auch verdient hat. Ja, und so weiter. Amen. Aber ich hatte dann eigentlich gedacht, ja, Rode könnte es ja auch mal und dann wurde Rode nicht nominiert. Jetzt hat mich der Löw dann wirklich Lügen gestraft und hat doch einen Eintrachtler nominiert. Vielleicht werden wir dann auch Jung länger sehen als eigentlich gedacht.
Wäre zu hoffen, ja.
Ich würde mich wie ein Schnitzel freuen.
Ich auch.
Schnitzel.
Ich habe heute Abend auch noch nichts gegessen. Jetzt hört auf damit.
Gut. Kommen wir wieder zum richtigen Verein, nämlich zur Eintracht. Die darf am Samstag gegen Augsburg, schwieriges Wort, ran.
ich bin froh, dass es wieder ein Samstagsspiel ist. Ja. Um das Allerpositivste hervorzuheben, ja. Samstag 15.30 Uhr, wie es mir gefällt. Schön Fußballwochenende. Fußball-Samstag kann man schön ins Stadion, kann man danach auch nochmal trinken gehen. Wer will, ja. Und es geht gegen Augsburg. Abgeschlagener Tabellen 18. Da könnte man schon fast meinen.
Ja.
Mit einer leichten Aufwärtstendenz, auch wenn sie 3-1 verloren haben gegen Dortmund. Aber es ist wie eine Partie wie gegen Fürth eigentlich noch klarer. Das Ding musst du gewinnen.
Ja, also das ist halt, da müssen wir uns jetzt ganz schnell von den Lobeshymnen aus Bayern verabschieden. Ein komplett anderes Spiel. Und ich glaube, das Spiel wird jetzt, also das ist für mich so ein Spiel, wo ich jetzt auch mal was sehen will. Wir haben gegen Fürth schlecht ausgesehen. Wir haben gegen Mannschaften, die defensiv aufgestellt sind, schlecht ausgesehen. Das wird ein Spiel gegen eine defensiv ausgerichtete Mannschaft werden. Und da müssen sie einfach jetzt mal was zeigen. Also das ist für mich ein viel entscheidenderes Spiel, wie das, was wir jetzt gegen Bayern hatten.
Ja, das wussten wir ja eigentlich alle am Anfang. Das Bayern-Spiel war eher so ein Repräsentationsspiel. Mal schauen, ob wir wirklich mithalten können. Aber Alex, du hast vollkommen recht. Gegen Augsburg ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier dreifach punkten. Weil wenn wir da nicht die drei Punkte machen, dann fehlen die uns am Ende. Dann können die uns wirklich am Ende ganz schön fehlen. Und Augsburg ist schon mit dem Rücken zur Wand eigentlich. Ja, und du musst jetzt eigentlich auch den Todesstoß nutzen, um Augsburg wirklich ins Jenseits zu verfrachten. Weil stell dir mal vor, die holen wieder kein 3 oder holen wieder keinen Punkt. Die haben 6 Punkte. Zum rettenden Ufer sind es noch 5 Punkte. Das ist viel, viel Holz jetzt für nach 11 Partien schon. Also das wird immer so weitergehen. Wenn du mit Augsburg dann schon mal einen Absteiger fest hast, wärst du auch nicht so verkehrt. Ja? Und wir müssen auch einfach, eigentlich müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir müssen auch sehen, dass wir uns einigermaßen da oben erstmal mal für ein paar Spiele halten können. Und wie ist es potenziell einfacher als gegen den Tabellen 18? Aber dass es ein scheiß Partie wird, dass es nicht einfach wird, sind wir uns alle klar.
Also traditionell habe ich ja bei Partien der Eintracht gegen den Tabellenletzten immer so ein bisschen Angst.
Ja.
Weil das traditionell eigentlich immer Kandidaten sind, die dann nach, keine Ahnung, 17 Spielen ohne Sieg irgendwie gegen die Eintracht dann halt, keine Ahnung, komplett aus nichts kommen. Also von daher, das macht mir wirklich ein bisschen Bammel. Plus zweiter Aspekt, wir hatten es irgendwie vor 2 Wochen bei Fürth. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, weil das sind deine Konkurrenten. Da musst du die Punkte sammeln. Ja, wohl wissentlich, dass wir irgendwie vom Punktepolster her echt gut dastehen. Aber wenn du nicht irgendwie in so eine Abwärtsspirale kommen willst, ja, und die Woche drauf kommt, glaube ich, nee, geht's nach Schalke.
Ja.
Und das sind alles irgendwie so hitzige Kisten. Und wenn du da jetzt diesen Trend, der im Moment halt echt nach unten zeigt, wenn du da nicht rausbrichst, dann glaube ich halt, dass wir irgendwie zwar punktemäßig immer noch gut aussehen, aber einfach in so einem Negativtrend sind, der dann wieder so eins nach dem anderen nach sich zieht. Ja, dann siehst du irgendwie zur Winterpause blöd aus, dann überlegt sich halt eben der eine oder andere Spieler doch so, ach, verlängern lieber doch nicht, man weiß ja nicht. Dann hast du einen Knick im Trainingslager, dann kommen ein paar Verletzungen dazu. Also einfach, Augsburg ist wirklich so ein Ding, wo du jetzt sagst, da muss jetzt, das muss einfach ein bisschen überzeugender werden.
Ja, und auf Biegen und Brechen. Das ist, ich meine, natürlich werden die sich hauptsächlich erstmal hinten reinstellen. Die haben sowieso einen Sturm, der ist absolut grausam, wenn wir ehrlich sind. Ja, die haben 6 Tore geschossen. Wir haben immerhin schon 21 geschossen, ja. Und wir mäkeln rum, ja. Dass unsere Stürmer nicht treffen, ja. Was ja auch trotzdem nicht verkehrt ist. Aber Augsburg, ja, tut mir leid, da sieht das Ganze noch viel, viel düsterer aus. Und wir müssen die einfach schlagen. Dass es schwierig wird, aber das ist klar, aber wir müssen einfach eine Lösung finden, wie wir dieses Abwehrbollwerk knacken. Das haben wir gegen Fürth nicht geschafft. Fürth war uns eigentlich fast überlegen vom Spielerischen her oder auch vom Willen her. Also konnten wir froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben. Aber so ein Spiel wie gegen Fürth will ich jetzt gegen Augsburg halt auf keinen Fall mehr sehen.
Genau, und da müssen sie jetzt nochmal zeigen, dass sie sich weiterentwickelt haben. Was du eben angesprochen hast, bei Bayern gesehen, eine Weiterentwicklung der Verteidigung, also das ist eigentlich schon ein Prozess, der seit ein paar Wochen schon anhält, also das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, das gefällt uns von Mal zu Mal besser, aber wir haben noch keine Weiterentwicklung gesehen, dass man wirklich ein Konzept in der Hand hat, wie man Spielzüge vorträgt gegen eine defensiv ausgerichtete Mannschaft, die auch teilweise hart in die Zweikämpfe gehen wird, weil auch das werden die Augsburger machen, und die es uns auf dem Kampf und in der Defensive einfach schwer machen. Und das ist bekannt mittlerweile, dass man uns so knacken kann, Und da müssen sie jetzt einfach mal zeigen, dass sie jetzt aus den zwei Spielen, die so gelaufen sind, eine Lehre gezogen haben und einen Plan dagegen haben.
Amen.
Juhu!
Was glaubt ihr denn, wie eine Aufstellung aussehen wird? Ähnlich wie jetzt gegen die Bayern oder gehen wir wieder in dieses Ocean-Modell zurück?
Dieses Ocean-Modell geht mir krass auf den Sack.
Ja.
Auch diese Einwechslung da, also...
Ja.
Was soll ich sagen?
Naja, das Problem wird sein, was ist halt die Alternative? Also was ist die wirkliche Alternative? Ja, kannst halt jemand Moonimmer spielen, nur... Uns fehlt halt vorne im Moment einfach so die Durchschlagskraft. Einfach auch die Torabschlüsse. Und ich würde es fast im Moment am liebsten sehen, dass du sagst, du lässt den Matmur spielen, aber nicht irgendwie als falsche Neun, sondern auf den Außen. Und du lässt im Zweifel den Meier dann irgendwie die Neun spielen, was halt auch blöd ist, weil er meiner Meinung nach in der Vergangenheit immer, wenn er irgendwie den Stürmer geben sollte, am schlechtesten gespielt hat mit, ja. Also sprich, wenn er irgendwie kein nicht ins Spiel eingebunden ist, aber das ist das Problem, was wir haben, dass wir im Moment nach vorne hin einfach wenig Torabschlüsse finden.
Ja, man könnte ja auch mal riskieren, einen Inui draußen zu lassen und dafür einen Hoffer mit reinzunehmen.
Ja.
Dass du halt einen Matmur als Spitze stellst, einen Hoffer statt einem Inui reinbringst und Meier hast du dann noch auf der zentralen Position hinter der Spitze und auf rechts hast du einen Eigner. Also viel, viel mehr in die Offensive packen kannst du eigentlich nicht.
Gerade gegen Tabellen 18 könnten wir mal so ein Modell probieren, ne? Und wenn es halt nicht klappt, in der Halbzeit wieder wechseln oder so, ja. Weil ich denke, Inui ist auch einer, den kannst du dann in der Halbzeit mal bringen, falls es mit seinem eigentlichen Ersatz nicht passen sollte. Also das finde ich eine gute Idee. Also wir müssten was probieren. Ich hoffe, dass Fee auch in dem Maße sich Gedanken macht, dass er das System vielleicht auch ein bisschen verändert. Das wäre wirklich zu wünschen und eure Vorschläge klingen auf jeden Fall interessant.
Ja, das Problem bei Matmur ist halt, dass er auch einfach oft genug auf den Außen dann zu finden ist und dahin ausweicht. Und das ist blöd, weil wir haben auf den Außen, wir haben zwei offensiv agierende Außenverteidiger, wir haben zwei Außen mit Inui und Aigner und die Position, da ist meistens jemand. Wo uns jemand fehlt, ist mittendrin. Und da finde ich, ist die Chance einfach höher. Wir haben denjenigen nicht, außer wir werfen jetzt wieder hier der Dost und Rob Friend rein, die aber nicht aufgestellt werden, die noch nicht mal im Kader sein werden. Und dann ist die einzige Option, dass du einfach die Menge an möglichen Stürmerkandidaten erhöhst, in der Hoffnung, dass dann, wenn du sie brauchst, wenigstens einer in der Mitte steht.
Richtig.
Ja.
Aber also das ist eher so ein bisschen Klasse statt Masse statt Klasse.
Ja, wobei Klasse da ja jetzt auch nicht da war bisher. Von daher bleibt ja dann nur noch Masse übrig.
Aber ich kann mir vorstellen, dass Meier sogar in seiner aktuellen Form, die ich wirklich bestechend auch konstant finde, in der Bundesliga, also die 11 Spiele, kann ich wirklich kaum sagen, dass mal so ein wirklicher Schritt nach unten war. Meier spielt konstant, spielt auch recht gut, hat auch schon viele Tore geschossen. Vielleicht kann er selbst dieser Form momentan auch mal vorne ein Gewinn sein. Aber ganz ehrlich, eine größere Enttäuschung als Ocean kann er ja momentan eh nicht mehr werden.
Ja, das sollte man vermeiden. Also ich bin gerade in einem langsamen Umdenkprozess, was meine Haltung zu Meier angeht. Wenn er jetzt vorne Stürmer spielt und da nicht ganz so gut spielt, dann wird mein Prozess nur unterbrochen. Also
ja, ich glaube da.
Man sollte ihn nicht verheizen.
Ja, und wenn man auf die Erfahrung zurückblickt, ist es halt, wie Jesus gesagt hat, erfahrungsgemäß, wenn er da irgendwie was machen sollte und wirklich die Position einnimmt, dass es dann nicht mehr so glanzvoll war. Also an der Position würde ich jetzt nichts rütteln, da würde ich dann doch eher einen Matmur da bringen wollen in irgendeiner Art und Weise.
Na, dann machen wir es so.
Sehr gut. Was tippt dann? Ergebnis.
Irgendeiner muss den Anfang machen.
Herr Jesus, fangen Sie doch mal an. Ich glaube, Sie waren letzte Woche am nächsten dran mit Ihrem Tipp.
Echt? Was habe ich denn getippt? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich meine, du hättest...
Der Einzige, der nicht auf Sieg getippt hat.
Genau.
Ach so.
Ich glaube, auch richtig getippt hat.
Echt? Voll Teufel.
Ja.
Also, sagen wir mal so, diesmal jetzt wirklich rein in ein emotionaler Tipp. 3-0. Ja? die sind zu blöd, ein Tor zu machen und die Eintracht brennt mal so richtig ein Feuerwerk ab und wirklich schießt sich aus der Krise 3-0. Zwei Meier-Tore und keine Ahnung, das dritte macht endlich mal der Rode.
Also ich sag 5-0.
Och, viel hilft viel.
Ja, ich habe einfach gedacht, ich habe mich jetzt so emotional von dir mitreißen lassen, ja, von deinem Plädoyer für ein tolles Spiel, ja, und habe jetzt einfach gedacht, komm, jetzt haust du mal raus. 5-0, ich weiß auch nicht, was passiert, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wer die Tore alle schießen soll, aber ich finde positive Ergebnisse positiv, wie das halt so ist, ja, wenn sie positiv sind, und bin einfach mit dem 5-0 jetzt dabei. Irgendwann will schon die Tore schießen, vielleicht gibt's ja so in der 70. Minute den Ocean, mit eingewechselt, zack, schießt er erstmal zwei Tore und hatte sein, wie soll ich sagen, sein Hindernis hat er dann überwunden. Also 5-0.
Wollte schon sagen, sein Coming Out.
Ja. Bis zu der Ocean-Einwechslung hätte ich da auch noch dran geglaubt, aber da hörte es irgendwie bei mir auf.
Ja, vielleicht hängt das nur damit zusammen, dass ich heute Abend noch nichts gegessen habe und wahrscheinlich schon Fahnenvorstellungen habe, ja, aber.
Eieieiei. Was sagt denn die vernünftige Frau in der Runde?
Ja, genau, das wollte ich gerade machen, den Vernünftigen raushängen lassen. Ich würde mich zu gerne von euren emotionalen Tipps mitreißen lassen und hoffe, dass ihr recht habt. Ich tippe aber, ich rechne nicht damit, dass wir in der Lage sind, den viel zitierten Plan B an den Tag zu legen. Tippe auf 0-0, wobei ich wahrscheinlich eher mit einem gefühlten 0-1-Tipp ins Stadion gehe, also mit wenig Erwartungen und mit einem grottenschlechten Spiel, und ich rechne nicht damit, dass Tore fallen.
Boah, da muss ich ja viel Alkohol am Samstag trinken, damit ich das irgendwie wieder kompensieren kann.
Dann fahre ich jetzt die Euphorie-Kurve wieder ein bisschen nach oben und sag 4-0, zweimal Meier, einmal Aigner, einmal Matmur.
Zack. Kommt der Jogi ja noch nicht mal am Meier vorbei, wenn es so weitergeht, ja? Der
alte, ja, Mann. Ja, das ist...
Mann. Ich sehe schon, komm, das heißt ein Eintracht. Ja, dann ich glaube, ja, ist wirklich dann so, dann bemüht die Bild-Zeitung wieder diese komische Schlagzeile, die sie irgendwie Anfang des Jahres hatten, wie Eintracht Deutschland oder so, ne? Nur weil wir ein paar junge Spieler aus Deutschland gekauft haben oder auch in unserem Kader haben. Ich glaube, dann wird sowas wieder dann auf die Nationalmannschaft gemünzt. Mir soll es recht sein, ich finde eure Tipps ganz gut, aber Alex, wir müssen da nochmal reden, weil das geht ja gar nicht.
Samstag 14 Uhr, Schirn.
Ja, okay. Siehst du mal, sie will mich mit Bier bestechen. Sie weiß, sie kennt mich zu gut.
Ja, aber nicht, ich will dir das Spiel erträglich gestalten.
Nicht, dass ihr anfangt, jetzt hier die Düsseldorf-Wette schon zu verpitchern zu zweit.
Nein.
Nee, wir müssen nur trainieren.
Training is the best. Hervorragend.
So schaut's.
Ja, dann sind wir durch für diese Woche, oder?
Hommes.
Ja, dann freuen wir uns auf eine nicht mehr allzu lange Restwoche, auf ein schönes Fußballwochenende, Samstag 15:30 Heimspiel mit einem fast zweistelligen Sieg für die Eintracht. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.